Früher hat man wenigstens noch so getan, als habe man gelesen, was man kritisiert. Heute scheint selbst das So-Tun nicht mehr nötig. Aus nostalgischer Erinnerung sei dazu nur erwähnt, doof sein galt früher nicht als Tugend. Dabei werden viele unserer Analysen unter Politik-, Kommunikations- und Medienwissenschaftlern kaum als Neuigkeit gelten. Hier wird der oft frappierende Hang zur Homogenisierung des journalistischen Informierens, Urteilens und Meinens schon lange herausgearbeitet und geteilt. Wirkungsvoll jenseits von Fachdiskussionen aber wird diese Erkenntnis vielleicht dann werden, wenn die Kritik von Autoren kommt, die selbst vielfach in den Leitmedien präsent sind, sogar gelegentlich, worüber wir sprechen werden, Teil des Problems gewesen sind. Dabei versteht sich von selbst, dass, wenn wir von den Leitmedien oder den amtierenden Medien sprechen, nicht alle daran Beteiligten meinen. Angesprochen bei den von uns aufgezeigten Tendenzen ist nur, wer sich bei realistischer Selbstbetrachtung angesprochen fühlen muss. Nicht aber all die guten Journalistinnen, Redakteure und Blattmacher, die, wie wir aus lebhaften Debatten, ungezählten Gesprächen und persönlichen Freundschaften wissen, unsere Sorge nicht nur verstehen, sondern auch teilen. Und selbstverständlich sehen wir, dass das Wegbrechen der Anzeigeneinnahmen und die gravierenden wirtschaftlichen Veränderungen in der Medienlandschaft dazu geführt haben, dass sich die Kräfteverhältnisse weg von den Redaktionen hin zu den kaufmännischen Abteilungen verlagert haben, was die Arbeit der einzelnen Journalistinnen und Journalisten nicht einfacher gemacht hat. So wie die freihändige Kritik an unserem Buch nur aufgrund der Verlagsankündigung schon ein Quod erat demonstrandum ist, sind wir darauf gefasst, für unsere Überlegungen heftig angegriffen zu werden. Jede Kritik an den Medien muss ja durch diese hindurch. Eine reflektierte Diskussion über das Selbstverständnis und die Funktionsweise der amtierenden Medien scheint uns gleichwohl überfällig. Und wir hoffen sehr darauf, dass die Reaktion neben gewiss berechtigter Kritik an unserer Argumentation nicht einmal mehr die Mechanismen bestätigen, die wir beschreiben. Dass man das Buch entweder ignoriert oder sehr viel wahrscheinlicher die Kritik durch Personalisierung abwehrt. Was erlauben Precht, was erlauben Wälzer, haben keinen Mut an Worten, aber ich weiß, was denken über diese Spieler.
Der Brief. Zitat: Vor einigen Wochen lancierten Alice Schwarzer und die Zeitschrift Emma einen von 28 aus Funk und Fernsehen bekannten Westdeutschen unterschriebenen offenen Brief an Bundeskanzler Scholz. Tags darauf wurde er, zur Sammlung weiterer Unterschriften, als Petition auf der Plattform Change.org freigeschaltet. Zum Inhalt des offenen Briefes gibt es nicht viel zu sagen. In einer ruhigen Stunde wird der Präsident der Russischen Föderation dieses Schriftstück in sein Poesiealbum einkleben. Mit dem Blut jener verschleppten Ukrainer vielleicht, denen die russische Armee bis an den Rand der Bewusstlosigkeit Blut abnimmt, um ihre eigenen Verwundeten damit zu versorgen. Zitat Ende. So formulierte es der Schriftsteller Marcel Bayer am 27. Mai 2022 auf der Frühjahrstagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Dresden. Und man fragt sich, was wohl in diesem Brief gestanden haben mochte, dass Bayer zu dieser splattermäßigen Einlassung führte. Nun, die aus Funk und Fernsehen bekannten Westdeutschen waren etwa der ostdeutsche Filmemacher Andreas Dresen oder der aus Halberstadt stammende Autor und Filmer Alexander Kluge, der aus dem Fernsehen eher weniger bekannte Rechtsphilosoph Reinhard Merkel, der österreichische Medientheoretiker Peter Weibel, die in Brandenburg lebende Autorin und Verfassungsrichterin Julie C. und noch einige andere, zum Beispiel Martin Walser oder Svenja Flasspöhler. Ob der kriegführende russische Diktator Interesse an Briefen hat, die an den deutschen Bundeskanzler gerichtet sind, scheint eher zweifelhaft. Zumal der Inhalt dieses Briefes lediglich ein Hinweis darauf war, dass es erstens Bundesbürgerinnen und Bundesbürger gibt, die zögerliche Politiker in gefährlichen Situationen wünschenswert finden und dass es zweitens Schutzpflichten von Staaten gegenüber ihren Bevölkerungen gibt. So wie die Regierenden in der Ukraine verantwortlich für ihr Volk sind, so auch der Bundeskanzler in Deutschland für die deutsche Bevölkerung. Der Brief war also nicht mehr als ein begründetes Votum dafür, nicht nur einer beständigen Steigerung von Waffenlieferungen, sondern vor allem der Diplomatie mehr Aufmerksamkeit zu widmen und auf einen Waffenstillstand zu drängen. Er hatte das Ziel, die Gewalteskalation zu brechen und im günstigen Erfolgsfall einigen 10.000 Menschen das Leben zu bewahren. Obwohl der Brief kurz und ziemlich harmlos war, zog er eine Welle der Empörung und des Hasses nach sich, inklusive ziemlich widerwärtiger Gewaltfantasien vom Typ Marcel Bayer. Denn während binnen kurzer Zeit weitere 300.000 Bürgerinnen und Bürger den Brief unterzeichneten, überzog die Qualitätspresse von Taz bis Welt die Urheberinnen und Urheber mit Angriffen und Häme von bestürzender Aggressivität. Und die Talkshow-Redaktionen bereiteten Sendungen vor, in denen jeweils eine Unterzeichnerin oder ein Unterzeichner des offenen Briefes gegen drei oder vier andere Gäste anzutreten hatten, zumeist dezidierte Verfechter von gesteigerten Waffenlieferungen. Parallel dazu, zwischen dem 29. April und dem 2. Mai, dokumentierte das RTL-NTV-Trendbarometer ein Meinungsbild in der Gesamtbevölkerung, in der sich Befürwortungen und Ablehnungen zur Lieferung von Offensivwaffen und schwerem Gerät mit 46% Befürwortung und 44% Ablehnung fast die Waage hielten, während 10% der Befragten keine Meinung dazu hatten. Der ARD-Deutschland-Trend kam auf genau 45% Zustimmung und 45% Ablehnung. Die Initiatoren des Briefes standen mithin keineswegs für eine randständige oder gar abseitige Position. Stattdessen konnten sie mit Recht argumentieren, sie machten eine Perspektive öffentlich geltend, die weder im Parlament noch in den Parteien noch in den Medien angemessen repräsentiert war, obwohl etwa die Hälfte der Bevölkerung sie teilte. Warum also der überbordende Affekt? Exakt deswegen. Nicht nur die politische Klasse hatte sich parteiübergreifend, außer Linke und AfD, auf eine einheitliche Erzählung über den Ukraine-Krieg und die Strategie zu seiner politischen Bearbeitung verständigt. Auch die mediale Deutungselite teilte so gut wie geschlossen die gleiche Interpretation und befürwortete fast unisono dieselben Mittel.